Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel essen viele Menschen in Deutschland Fisch. Der ist zu mehr als 80% importiert. Pangasius, Lachs und Kabeljau legen zum Teil tausende Kilometer zurück, ehe sie bei uns auf dem Tisch landen. Rund 195.000 Tonnen Fisch im Jahr stammen hingegen aus heimischer Fischerei. Nehmen wir zum Beispiel den Karpfen. Wie kommt der vom Teich an den Teller? Und welche Rolle spielt er eigentlich für den Umweltschutz? Ihr hört den Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Schön, dass ihr dabei seid.
Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Raclette, Fondue oder Karpfenblau. Es gibt viele Gerichte, die gerne zu Silvester zubereitet werden. Und manchmal ist auch ein bisschen Aberglaube dabei. Beim Karpfen zum Beispiel heißt es, wer eine Fischschuppe im Portemonnaie mit sich trägt, dem soll im kommenden Jahr das Geld nicht ausgehen. Meine Kollegin Sarah Marie Plikat war am Teich und ist jetzt wieder zurück im Studio. Hallo Sarah.
Hallo Ina.
Ich habe aufmerksam auf deine Füße geguckt, weil mir deine weinroten Stiefel aufgefallen sind. Das sind doch Gummistiefel.
Ja.
Hattest du die auch am Teich an?
Ja, und die waren wirklich notwendig, weil es gab wirklich Stellen natürlich, die sehr matschig waren. Und wir waren einfach viel draußen und da einfach zur Sicherheit, damit die Füße nicht nass werden.
So klingt es also, wenn man auf Teichtour ist. Hast du irgendwelche Assoziationen erstmal zum Thema Karpfen?
Nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Bei uns gab es das eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, nie. Zu Silvester in meiner Kindheit, da gab es dann eher so Fondue zum Beispiel oder ein Berliner oder Krapfen, wie ja auch andere Menschen.
Oder Pfannkuchen, wie sie in Berlin heißen.
Genau, sagen. Ich habe ehrlich gesagt Karpfen noch nie gegessen, obwohl ich Fisch eigentlich ziemlich mag. Gibt's bei dir was dir zum Thema einfällt?
Ja, ehrlich gesagt habe ich mich gefreut, denn ich habe vor ein paar Jahren selbst mal die Aufgabe gehabt, eine Reportage vom Karpfenteich mitzubringen. Und die habe ich irgendwie, also manchmal gibt es ja so Geschichten, die behält man im Kopf. Und das ist eine, die habe ich so in lebhafter Erinnerung, weil das war so kurz vor den Feiertagen. Die Leute, die da hinkamen, die Kunden, die waren einfach so super gut gelaunt, weil sie wussten, wir holen uns jetzt hier ein Festessen für die Familie beim Teichwirt unseres Vertrauens ab. Das machen wir jedes Jahr. Und dann gab es, also es war auch fast ein bisschen kitschig, weil da sozusagen noch ein Kater auf dem Steg saß, der versucht hat, sich so ein Karpfen, also so ein Kavenzmann zu angeln, der einfach größer war als der Kater selbst. Ja, und bei mir ist es so, dass ich zwar selber super oft eigentlich sogar Fisch esse, aber einen Karpfen zubereitet habe ich tatsächlich selbst noch nicht. Jetzt lass uns doch ins Thema einsteigen. Es gibt ja viele Leute, bei denen steht Fisch nicht auf dem Speiseplan, und zwar liegt das dann an Gründen wie Überfischung, Schleppnetze, Aquakulturen. Beim Karpfen ist die Lage ein bisschen anders, denn den finden selbst Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace gut. Warum ist das so?
Ganz einfach, der ist regional und hat dadurch im Vergleich zum beliebten Pangasius einen kleineren ökologischen Fußabdruck. Darüber habe ich mit Dr. Uwe Bremig vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam gesprochen.
Der heimische Karpfen hier in Europa, heimische Karpfen, der eurasische oder gemeine Karpfen auch, ist eine Fischart insbesondere, die sich sehr vielfältig ernährt. Man sagt ja im Fachjargon dazu, er ist ein Allesfresser. Das heißt nicht wirklich, dass er alles frisst, aber er nutzt doch die gesamte Tierwelt, die er bewältigen kann unter Wasser. Nämlich, das sind vor allem alle möglichen wirbellosen Insekten, Würmer, Schnecken, Muscheln als Nahrungsgrundlage, als eben auch pflanzliche Bestandteile beziehungsweise Samen von Pflanzen. Also er kann sowohl tierisches Eiweiß verdauen als auch pflanzliches. Und das macht ihn natürlich in seinem auf der einen Seite Potenzial zu wachsen besonders stark, und gleichzeitig nutzt er damit das, was wir natürliche Produktivität von Gewässern nennen. Man muss Karpfen nicht füttern, wenn man das mal anders übersetzen will oder in einen anderen Kontext stellen will, wie man es bei manch anderen Fischarten, die sich beispielsweise rein von tierischem Eiweiß ernähren, tun muss.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter.
Aber nicht nur, wenn es ums Futter geht, ist die Karpfenzucht vergleichsweise nachhaltig, auch wenn es um den Transportweg geht. Denn der ist kürzer als beispielsweise beim Lachs, dem Kabeljau oder dem Pangasius. Ja, und im Vergleich zu anderen Tierarten sind Karpfen für den Natur- und Umweltschutz auch noch zusätzlich interessant. Die Teiche selbst sind zum Beispiel auch sehr artenreich. Also hier leben verschiedene Vogelarten, Insekten und so weiter. Und an die Teichflächen schließen sich auch andere Landschaftstypen an, Auenlandschaften beispielsweise, die ebenfalls Wasser speichern. Außerdem, sagt Uwe Bremig, sind Teiche auch kleine Kläranlagen. Im Rahmen des Forschungsprojekts Teichlausitz schaut er sich mit seinem Team an, welchen Einfluss die Bewirtschaftungsform eines Karpfenteiches darauf hat, wie viele Nährstoffe in der umliegenden Landschaft landen. Also nach dem Prinzip, je weniger Nährstoffe, desto besser.
Teiche, wenn sie gut gemanagt werden, eine Nährstoffsenke sind, nicht wo Nährstoffe in die Umwelt entlassen werden und insgesamt die Wirkung nährstoffanreichernd für die Umwelt ist, sondern andersherum, Teiche können als Nährstoffsenke wirken. Teiche sind ja nicht isoliert in der Landschaft. Sie werden ja gefüllt durch Oberflächenwasser, das aus verschiedenen Quellen kommt, aber wo zum Beispiel durch Ackerflächen, Landwirtschaftsflächen, Viehhaltung, aber auch Kommunalabwässer beziehungsweise Ausläufe von Reinigungs- oder Kläranlagen dazu führen, dass in diesem Wasser schon Nährstoffe vorhanden sind. Und die haben wir in der Landschaft. Und wenn ein Teich gefüllt wird mit so einem Wasser und gut gemanagt wird, dann ist die Menge an Nährstoffen, die in einen Teich reinkommt, größer als die Menge an Nährstoffen, die nach einer Saison den Teich wieder verlassen. Selbst wenn man darin noch Fische aufzieht. Das heißt, der Teich ist ein Wasserreservoir und gleichzeitig eine kleine Kläranlage in der Landschaft, die dazu führt, dass wir das Potenzial zumindest haben, mit bewirtschafteten Teichen zu einer Nährstoffreduktion, zu einer Nährstofffestlegung in der Landschaft an sich, in den Gewässern beizutragen, was eine sehr positive Wirkung von Karpfenteichen ist.
Ja, die zwei größten und traditionsreichsten Regionen in Deutschland für die Karpfenteichwirtschaft sind Bayern und Sachsen. In Bayern sind die Teiche von der deutschen UNESCO-Kommission als immaterielles Kulturerbe anerkannt worden. Und in Sachsen sind sie Teil des UNESCO-Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft.
Oh wow, das habe ich gar nicht gewusst.
Tatsächlich auch die Region, wo der Biber wieder sehr aktiv ist. Um besser zu verstehen, wie dort gearbeitet wird an dem Teich, bin ich nach Rietschen im Landkreis Görlitz gefahren. Dort habe ich einen Teichwirt kennengelernt, Carsten Tusche heißt er. Er hat vor etwa anderthalb Jahren den Betrieb von seinem Vater übernommen und ist damit ein Teichwirt von mehreren. Denn in der Region bewirtschaften verschiedene Familien Teiche von insgesamt etwa 5000 Hektar. Die Teichwirtschaft in der Lausitz, die geht bis aufs 13., 14. Jahrhundert zurück.
Das geht historisch, kulturell auf die kirchliche Zeit zurück. Zeiten mit nahezu 170 Fastentagen. Und bei den Fastentagen wurde ja dann immer gesagt, es darf kein rotes Fleisch gegessen werden. Die Leute wollten aber trotzdem irgendwie sich ernähren. Und der Fisch, egal welche Farbe, der Karpfen ist ja ein bisschen dunkler als jetzt andere Seefische oder so, wurde aber gesagt, das ist ein weißes Fleisch und zu der Fastenzeit darf Fisch gegessen werden. Und dann war es in einigen Regionen so, dass vor allem Klöster sich darum bemüht haben, dann halt auch natürlich Reservoirs anzulegen, wo dieser Fisch dann vorhanden sein kann, also Teiche anzulegen. Daher gibt es diesen Begriff der Mönch, dieses Ablassbauwerk heißt in manchen Regionen der Mönch. Das geht sozusagen auf diese klösterliche Historie zurück. Und auch hier in der Lausitz ist sozusagen die Fastenzeit der Hintergrund. Allerdings haben hier relativ häufig eher Rittergüter diese Teiche angelegt. Also das sind keine natürlichen Gewässer, sondern die hat mal irgendwann vor Generationen wurde das von Menschenhand geschaffen, unter schwersten Bedingungen, muss man auch sagen. Also eigentlich liegt in jedem Teich auch ein Menschenleben, weil das natürlich im Frondienst wurden die Uhr angelegt, dann hat sich über die Jahrhunderte viel verändert, Teiche wurden offen gelassen oder wieder dann auch in Nutzung gebracht und so ist dann halt eine ganze Region hier entstanden mit der entsprechenden Artenausstattung, Auwäldern, die mit dranhängen und ja, weiß ich nicht, wir beherbergen 74 Libellenarten in den Schilfgürteln und offenen Wasserflächen.
Insgesamt bewirtschaftet Carsten Tusche mit seinem Team 260 Hektar. Ja, und um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel das eigentlich ist, meinte er, wenn er das alles abfährt, dann sitzt er 80 Kilometer weit im Auto. Also, wenn wir von Leipzig aus rechnen, einmal nach Halle und wieder zurück, so ungefähr.
Okay, bevor so ein Karpfen dann eventuell auf der Servierplatte landet, passieren ganz viele Dinge. Welchen Lebenskreislauf durchlebt denn so ein Karpfen? Frisch doch da meine Erinnerungen noch mal ein bisschen auf.
Ja, so im Schnitt dauert das so 3 bis 4 Jahre, bis ein Karpfen die gewünschte Größe hat.
Kommt auf die Region an, in Bayern wird 1,5 Kilo schwerer Karpfen gerne gegessen. In Brandenburg, Mecklenburg 2,5, 3 Kilo. Wir haben noch ein, das ist historisch gewachsen, mein Vater lebt in Frankfurt-Oder, da haben wir einen Fischladen und da kommen Leute aus dem Oderbruch. Und da kann der Karpfen auch gerne mal 12 Kilo wiegen. Und wenn man dann fragt, wie viele Leute den essen, dann sagt er, naja, nur meine Mutter noch. Ja, Karpfen mit Biersoße, nicht mein liebstes Rezept, aber es wird da traditionell sehr gerne gegessen. So dass man so eine Größen braucht man dann halt auch. Und das finde ich persönlich auch immer irgendwie schön, dass unsere Fische, klar, wir produzieren Lebensmittel, aber die Fische haben Jahre Zeit, um diese Größe zu erreichen, durchleben halt diese ganzen Zyklen. Ich habe mal Landwirtschaft studiert und wisst noch, zu meiner damaligen Zeit, da hieß es immer, bis so ein Schwein in der Mast fertig ist, vergehen 154 Tage. Dieses Hochtechnische, man geht mit Individuen um. Ne? Und auch ja, klar, auch wir töten Fische, um daraus dann ein Lebensmittel herzustellen, aber irgendwie ist der Weg dahin, ist zumindest verläuft sanfter. So. Und ich denke, auch wird der Tierart etwas gerechter. Natürlich kann der Karpfen 25 Jahre alt werden.
Ja, und in diesen 3 bis 4 Jahren lebt so ein Karpfen in ganz unterschiedlichen Teichen, angefangen beim sogenannten Laichteich, wo die Karpfen aus den Eiern schlüpfen, über Vorstreck- und Streckteich bis hin zu Abwachsteichen. Jeder Teich kann dabei auch mehrere Funktionen haben.
Die Teiche sind alle so angelegt, dass die am Ende, kurz vor der Abfischung, noch an einer Stelle Wasser haben. Da sind die Flächen rundherum schon alle frei, leer, trocken, schlammig. Und dadurch konzentriert sich der gesamte Fischbestand dann auf eine Zone, wo die aber im Wasser sind. Und da ziehen wir dann mit einem Netz und entnehmen die Fische, auch das gleiche Prinzip wie vorhin an der Hälteanlage erklärt. Ganz kurz mal auf einem Sortiertisch, dann wird nach Arten oder nach Größen getrennt. Die fliegen in Wannen mit Wasser und Sauerstoff. Und wenn dann eine Wanne sich füllt oder die Abfischung beendet ist, dann gehen die auf ein Fahrzeug und werden dann an den Zielort verbracht.
Lass mich mal kurz rekapitulieren. Es ist ein bisschen so, als würde man in der Badewanne das meiste Wasser ablassen und nur noch einen ganz kleinen Teil Wasser übrig lassen. Und dadurch sind die Karpfen gezwungen, eben an diese Stelle zu schwimmen und sich dort zu sammeln, wo eben noch Wasser da ist. Und man muss sie dann nicht in einem vollen Teich suchen, angeln oder einfangen. Ich fand es extrem clever, als ich das zum ersten Mal gehört habe, wie das Prinzip funktioniert.
Ja, auf diese Weise produzieren Carsten Tusche und sein Team 500 Kilogramm Karpfen pro Hektar im Jahr. Um sich das besser vorstellen zu können, 1 Hektar ist ungefähr 1 Fußballfeld. 500 Kilogramm sind etwa 200 Fische, also 200 Fische auf einer Fläche so groß wie 1 Fußballfeld. Ja, da ist relativ viel Platz drumherum. In freier Wildbahn, da sieht das ein bisschen anders aus. Würde man quasi die gleiche Fläche nutzen, dann würden da etwa 150 Kilo Fisch leben, also deutlich weniger. Da kann man allerdings nicht so genau sagen, wie viele Karpfen das am Ende sind, denn die werden ja bis zu 25 Jahre alt und die alten Fische sind dann auch entsprechend schwerer als, ja, junge Karpfen.
Okay, also wenn ich mich jetzt an der Fischtheke im Supermarkt umschaue, dann gibt es da zum Beispiel auch Fisch aus ökologischer Aquakultur. Wie ist das mit Biokarpfen? Gibt es den?
Es gibt da schon Bestrebungen umzustellen, sagt Carsten Tusche. Allerdings gibt die EU-Gesetzgebung das noch nicht her.
Wir sind ein konventioneller Betrieb. Gibt mittlerweile auch erste Bestrebungen der Umstellung auf biologisch-dynamische Produktion. Das ist auch immer erstaunlich, die EU-Richtlinien für die Bioproduktion, da dürften wir rein theoretisch 2000 Kilogramm pro Hektar produzieren. Da liegen wir ja sozusagen selbst im konventionellen Bereich einfach drunter, was die EU-Verordnung diesbezüglich vorgibt. Bei uns wäre jetzt das Problem, dass wir jetzt gerade keinen Zugriff auf Biogetreide hätten. Wir müssten den Betrieb flächig zertifizieren. Und man braucht dann auch Elterntiere, die ganz ursprünglich aus einer biologisch-dynamischen Vermehrung halt herkommen.
In der Lausitz spielt der Strukturwandel eine große Rolle, denn hier wird bis heute Braunkohle abgebaut. Ich mache kurz eine Klammer auf. Falls euch das Thema interessiert und ihr es aus verschiedenen Perspektiven sehen oder besser hören wollt, dann kann ich euch unseren Podcast Nach der Kohle empfehlen. Unsere Kollegin Joanna Voss ist quer durchs mitteldeutsche Revier gereist und hat mit Menschen vor Ort darüber gesprochen, was Strukturwandel für sie konkret bedeutet. Den Link zu diesem Podcast, den packen wir euch natürlich in die Shownotes. So, und jetzt zurück an den Teich. Welche Rolle spielt denn der Tagebau für die Teiche und für die Karpfen?
Das fand ich tatsächlich sehr interessant. Wir waren bei unserer Tour durch die Teiche dann auch an einer Stelle, da konnte man den Unterschied zwischen einem relativ alten und einem neuen Teich sehen. Der neue Teich ist erst seit etwa 6 Jahren in Betrieb und Teil einer Ausgleichsmaßnahme. Die sogenannten Hammerstädter Teiche. Denn nur wenige 100 Meter Luftlinie entfernt befindet sich der Tagebau Reichwalde. Hier wird seit den 1980er Jahren Braunkohle abgebaut. Und dafür wurden nicht nur Dörfer abgebaggert, sondern eben auch ein Teil der Reichwalder Teiche.
Nach Westen hin fehlt aber mittlerweile ein Stück, weil da der Tagebau Reichwalde langzieht. Auch ein Riesenspannungsfeld, weil wir sind hier in einer Region, wo wir Wasser haben wollen, bei sandigen Böden. Und daneben ist eine Region 100 Meter tief ausgehoben, die absolut wasserfrei sein muss, damit diese Maschinen da unten nicht absaufen und so weiter. Ne? Dafür hat damals noch Vattenfall, mittlerweile ist es die LEAG AG oder LEAG. Und da ist ein Dichtwandriegel von 120 Meter Lehm errichtet worden, in die Erde in Schacht gegraben, um den dann mit Lehm anzufüllen, damit hier sozusagen auf der Ostseite das Wasser bleibt und auf der Westseite alles trocken ist. Es gab mal Zeiten, da war dieses Teichgebiet 115 Hektar groß. Da haben wir über 50 Hektar verloren. Und wenn man jetzt hier nach Osten guckt, die drei Teiche sozusagen, an denen wir jetzt vorbeigefahren sind, wurden sozusagen als Naturschutzausgleichsmaßnahme wurden neue Teiche angelegt. Quasi in der Art würde das heutzutage kein Teich wird machen, weil das quasi so eine kostenintensive Sache ist, dass das am Ende nur über so eine Rekultivierungsmaßnahme von der Grube halt passieren kann. Das ist hier passiert und da kann man sozusagen von diesem Punkt aus mal sehen, wie sich so diese Ökosysteme unterscheiden. Der Teich, der hier so relativ schilffrei wirkt, der ist jetzt seit 6 Jahren in Nutzung. Da entwickelt sich langsam alles und wenn man jetzt den Blick nach Westen richtet, da ist ein Teich 400 Jahre alt, der weist ganz andere Strukturen auf. Und das ist so am Ende hier dieses Szenario, worüber ich gesprochen habe. Offene Wasserflächen für den Teichwirt, für die Fischproduktion. Trotzdem ein geschlossener, funktionierender Röhrichtgürtel für die Vogel- und Insektenarten, die die geschlossenen Gürtel brauchen. Aber auch die freien Wasserflächen für die wasserliebenden oder benötigenden Vögel, Insektenarten, ne, angrenzend die Wälder. Das ist so diese berühmt-berüchtigte Teichwirtschaftsstruktur, die mit dem hohen Artenaufkommen dann einhergeht. Na? Tief sind die Gewässer übrigens gar nicht, 1 Meter im Schnitt. Also es hat nichts mit einer Talsperre oder so zu tun. Deswegen, und wir können die halt sozusagen mit Wasser einstauen und ablassen. Je nachdem, wie tief sie sind, dauert es dann halt mal 3 Tage oder auch mal 3 Wochen, bis das Wasser dann raus ist.
Das heißt also, selbst wenn die Gruben dann irgendwann stillgelegt werden, weil Deutschland den Kohleausstieg beschlossen hat, dann können die nicht als Ersatz für die Teiche genutzt werden, die vorher abgebaggert wurden.
Nee, denn die Gewässerstruktur ist ganz unterschiedlich. Das hat mir Uwe Bremig vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam auch nochmal so erklärt.
Teiche sind künstlich angelegte Gewässer, durch den Menschen angelegte Gewässer, mit der Ausrichtung, da drin Fische aufzuziehen, ganz überwiegend Karpfen. Und in der Lausitz, wo der Großteil der Teichlandschaften sich hier im, ich sag mal, nordostdeutschen Raum befindet, auf sächsischer wie auch auf brandenburgischer Seite, da sind diese Teiche in aller Regel vor einigen hundert Jahren angelegt worden und haben Größen von zwischen einem knappen Hektar bis zu die großen Teiche vielleicht 100, vielleicht mal in Ausnahmefällen ein bisschen mehr als 100 Hektar. Bei den Tagebaurestgewässern handelt es sich um ganz andere Gewässertypen. Die sind, wenn Teiche, Karpfenteiche, eben weil sie für den Karpfen angelegt wurden, mit Zulauf- und Ablaufvorrichtungen versehen sind, so dass man das den Teich sowohl ablassen kann und damit die Fischernte bergen kann, als auch danach wieder den Teich mit Wasser füllen kann. Ist das bei Bergbauseen ja überhaupt nicht der Fall. Und die sind immer unter Wasser. Die Gewässer sind auch viel tiefer. Teiche sind in der Regel bei uns so 1,5-2 Meter maximal tief. Vielleicht vor der Fischgrube mal 2,5 Meter, aber das ist dann schon das Maximum. Die meisten Baggerseen und Bergbaufolgegewässer sind mehrere Dutzend Meter tief, sind für den Karpfen deswegen gar nicht geeignet, weil die nicht warm genug werden im Sommer. Und außerdem sind sie stark von Grundwasser durchströmt. Das ist ein Teich auch nicht. Und durch diese Grundwasserdurchströmung sind sie relativ wenig fruchtbar und haben eine geringe Bioproduktion. Das heißt, die sind für den Karpfen gar nicht geeignet.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gäbe es da auch einfach zu wenig Futter. Ein anderer Punkt, durch den Klimawandel werden die Sommer heißer, dadurch heizen sich Seen auf. Wie geht der Karpfen damit um? Wie kommt er damit klar?
Also grundsätzlich finden Karpfen das erstmal gar nicht so schlimm, wenn das Wasser ein bisschen wärmer wird, denn er vermehrt sich am besten bei einer Wassertemperatur ab 20 Grad. Bei so 27, 28 Grad sogar noch besser, sagt Carsten Tusche, da wird es dann nur irgendwann mit dem Sauerstoff problematisch.
Wenn die ihren Stoffwechsel hochfahren, brauchen die aber auch mehr Sauerstoff. Also sprich, ja, wer mehr arbeitet, wer mehr leistet, ist ja beim Sport genauso. Der merkt man ja, wie man dann schwerer atmet, einfach mehr Sauerstoff braucht. Das warme Wasser kann aber immer weniger Sauerstoff binden. Und da kommt es irgendwann zu so einem Kipppunkt. Der Karpfen braucht mehr, das Wasser bietet immer weniger an und irgendwann funktioniert das nicht mehr. Dann kann es auch wirklich zu einem Fischsterben kommen. Und dieses Problem haben wir auch schon seit Jahren. 2018 war da sozusagen der negativste Jahreszeitpunkt, den wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Weil neben dem warmen Wasser vor allem wenig Wasser da war, bis gar kein Wasser. Da kommen dann noch andere biologisch-physikalische Effekte hinzu. Die Pflanzen und Algen produzieren Sauerstoff in der Lichtphase. Bis irgendwann nachts um 2, 3, wenn die Photosynthesephase 2 abgeschlossen ist, danach schalten die auch auf Zellatmung um, wie jedes Lebewesen. Und dann fangen die an, Sauerstoff zu verbrauchen. Bei auch warmen Wassertemperaturen, sowieso niedrigen Sauerstoffverhalten, führt dann natürlich noch dazu, dass die auch noch rausnehmen. Die Fische nehmen noch raus und dann ist eigentlich irgendwann null. Und noch weniger als null geht dann nicht. Da hat der Karpfen zwar eine Besonderheit, dass der bisschen Luft, reine atmosphärische Luft in sein Maul reinschnappern kann, durchmischt es mit dem Wasser in den Kiemen und kann dann noch einen ganz kleinen Restbruchteil an Sauerstoff noch rausholen. Das macht er aber nur mal ein paar Tage mit und irgendwann ist da die Kondition auch erschöpft. Für uns ist das, wenn so eine Phasen eintreten, ziemlich dramatisch, weil das meistens bedeutet, dass unsere Rahmenbedingungen eh schon schlecht sind. Wir haben nirgendwo sonst noch Wasser, wo wir die Fische hinbringen können, weil dann alle Teiche relativ leer sind oder schon ganz leer. Und wenn wir notfischen müssen, müssen wir dann entscheiden, wo können wir diesen geretteten Fischbestand jetzt noch hinbringen, um jetzt irgendwie noch die Zeit im August zu überdauern, bis im September wieder etwas Regen kommt.
So wirklich was dagegen machen können sie eigentlich nicht, sagt Carsten Tusche. Die einzige Möglichkeit ist es, mit dem Wasser, was sie haben, klug umzugehen.
Wie der Karpfen vom Teich auf unsere Teller kommt, darüber habe ich mit meiner Kollegin Sarah Marie Plikat gesprochen. Sie war dafür in der Lausitz und hat mit dem Teichwirt Carsten Tusche gesprochen. Außerdem hat sie mit Uwe Brämig vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam gesprochen. Sarah, vielen Dank für deine Recherche.
Sehr gerne.
Eine Sache musst du mir jetzt aber hinten raus natürlich noch verraten. Ich weiß nicht, ob du es ahnst. Gehst du vorbereitet ins neue Jahr? Hast du dir bei deiner Tour um die Teiche denn eigentlich eine Fischschuppe fürs Portemonnaie gesichert?
Nein.
Hast du nicht? Verdammt.
Weil ich leider das erst hinterher erfahren habe, als ich schon zu Hause war.
Okay, dann musst du noch mal hinfahren und einen Spaziergang machen.
Wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Da gibt es super Wanderwege. Es ist einfach landschaftlich auch total schön. Du hast da richtig viele Vögel. Man kann da echt super, wenn man begeistert ist, also Hobby-OrnithologInnen, die haben da bestimmt richtig viel Spaß. Weil da gibt es Störche, da gibt es Reiher, da gibt es Adler, es gibt den Kormoran, der nicht ganz so beliebt ist, aber trotzdem ein sehr interessanter Vogel ist.
Vor allen Dingen bei Teichwirten, würde ich mal annehmen.
Genau.
Ja, okay, das war's von uns in diesem Jahr 2024 hier bei Mission Energiewende. Wenn ihr die Folge direkt am Silvestertag hört, dann wünschen wir euch einen famosen Rutsch ins neue Jahr. Und solltet ihr schon drüben sein, dann natürlich frohes Neues. Ja, an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank für euer Vertrauen, für eure Treue, für euren Input. Die Aussichten sind gut, wir freuen uns sehr. Auch 2025 werden wir wieder spannende Themen für euch recherchieren. Neue Folgen bekommt ihr wie immer jeden Dienstag zu euch in den Stream. Abonniert uns deswegen gerne im Podcatcher eurer Wahl, dann verpasst ihr keine Folge. Und stöbert doch gern durch unseren Feed, wenn die neueste Folge schon weggehört ist. Also liebe Leute, ich bin Ina Lebetjew und verabschiede mich für diese Folge. Macht's gut, bis bald hoffentlich. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.